Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Programmierbar. Heute wieder mit einem Deep Dive zu einem super spannenden Thema. Dazu im Studio der Jan und der Dennis. Hallo Dennis.
Hallo Jan, schön mal wieder hier zu sein.
Lange nicht gehört, lange nicht gesehen. Speaking of, lange nicht gehört und lange nicht gesehen. Dennis, weißt du noch, was du im November 2023 gemacht hast?
November 2023, joa, nicht viel. Ich war in Elternzeit schon Vollzeit und habe meine Zeit genossen mit meiner kleinen Tochter.
Ich war im November 2023 auf dem Flutter Meetup Mittelhessen. Shoutout hier auch an den Tim, der das alles organisiert hat. Und auf jenem Meetup habe ich einen Talk gesehen von Manuela Sakura-Rommel über Accessibility in Flutter. Und da habe ich mir gedacht, die Programmierbar macht das so, wie Picasso immer gesagt hat. Good artists copy, great artists steal. Und der Talk war so cool, den holen wir uns auch in einen Deep Dive. Und deshalb haben wir heute die Manuela zu Gast. Hallo Manuela.
Hallo.
Wir wollten einmal sprechen über Accessibility, aber vielleicht bevor wir da einsteigen, magst du uns einmal erzählen, wie du überhaupt zu Flutter und zur Entwicklung gekommen bist?
Ja klar, und zwar habe ich ein bisschen einen unkonventionellen Weg in die Entwicklung gefunden. Ich bin eigentlich gelernte OP-Schwester und bin über so ein Bootcamp gestolpert und da gab es damals eine Bewerbung, um so ein Stipendium zu gewinnen und das habe ich dann gemacht und ich habe ein Teilstipendium gewonnen und habe dann in 9 Wochen React gelernt, aber habe tatsächlich keinen Tag in React gearbeitet, weil ich direkt einen Job als Tech-Consultant bekommen habe und dort gab es so einen Senior, der hat mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat mir Flutter gezeigt. Genau. Und ab dem Tag habe ich einfach nur in Flutter gearbeitet und ja, bin jetzt seit 4, 5 Jahren dabei. Genau.
Kann ich da nochmal nachfragen? Ich sehe immer mal wieder so Bootcamps, die irgendwie passieren. Hattest du so gar nichts damit zu tun? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden und was waren so die, warum hast du dich dann dafür entschieden, von deinem aktuellen Job wegzugehen und zu sagen, das ist doch was, was ich cool finde? Und warum hast du das nicht schon früher vielleicht gemacht?
Also ich habe tatsächlich davor gar nicht programmiert. Ich habe tatsächlich auf Facebook so eine Werbung gesehen für so ein Bootcamp. Und ich dachte mir, das ist ein richtiger Scam, weil in 12 Wochen programmieren lernen, hallo. Das war damals ein anderer Anbieter, aber der hat so eine Woche oder 2 Wochen kostenlos angeboten. Und da habe ich mir gedacht, okay, naja, kostenlos probiere ich mal aus. Und das hat dann tatsächlich richtig Spaß gemacht. Und mir war eigentlich schon klar, dass ich was anderes machen möchte als Pflege, einfach weil ich mich da wirklich kaputt gearbeitet habe und ich dachte mir immer, wenn ich für einen Konzern irgendwie Geld einbringe, dann mache ich das in einem normalen Konzern ohne irgendwie Menschen zu pflegen, sondern ja, genau mit einem Produkt oder sowas. Und genau, dann war ich auf Kleiderkreisel. Das ist so eine Secondhand-Kleidungsverkauf-Webseite. Und die hatten sich zusammengeschlossen mit Iron Hack und haben so ein Stipendium vergeben. Und genau, das kam mir gerade recht. Und dann habe ich mich beworben und dann hat das geklappt. Also ich hatte wirklich gar keine Berührungspunkte, weil ich auch nie gedacht habe, dass ich das irgendwie schaffe. Für mich war das einfach so abstrakt. Und das erste Mal, als ich dann mit HTML Hello World auf Orange geschrieben habe, dachte ich mir so, boah, das ist richtig cool. Und dann habe ich auch mit dem Inspektor irgendwie die Google-Seite gelöscht und war dann auch so, wow, das geht. Und ja, das ist eigentlich richtig cute, aber ja, ich glaube, wenn man solche Unterrichtseinheiten in der Schule machen würde, würden viel, viel mehr Leute auf Programmierung kommen, vor allem Frauen.
Ja, super cool. Irgendwie klingelt das bei mir. Also ich weiß gar nicht, ob wir es im Rahmen von der Programmierbar auch schon mal hatten mit Iron Hack und Kleiderkreise. Also beide Sachen sagen mir was. Ich glaube, irgendeiner, also vor vielen Jahren in einer Podcast-Folge haben wir schon mal irgendwo darüber gesprochen. Super cool, jemanden zu sehen, der dann da durch so ein Programm heute Flutter-Fan geworden ist und das hauptberuflich macht. Wenn ich ganz kurz noch diesen Exkurs, aber ich glaube, er passt ganz kurz zusammen. Ich habe nämlich in deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du auch involviert bist bei den Women Tech Makers. Was ich immer spannend finde, wir haben ja leider nicht so häufig Frauen bei uns im Podcast, weil einfach die Quote in der Branche ja auch nicht so hoch ist. Magst du ganz kurz darüber berichten, was du dort machst und vielleicht, was du denkst, wie alle dazu beitragen können, dass noch mehr Frauen den Weg in die Tech-Branche schaffen?
Klar, also ich bin Women Tech Makers Ambassador. Den Titel habe ich bekommen, da ich seit 2020 den Flutter Meetup, ja, diese Meetups hier in Berlin mitorganisiere und mich da viel einbringe. Und als Woman Tech Maker Ambassador ist man so ein bisschen ein Vorbild oder versucht, Frauen so ein bisschen auf den Weg zu helfen. Man fungiert als Mentor, man spricht auf Events, man organisiert Events, man schreibt Artikel. Und was ich denke, was man machen kann, um die Frauenquote zu erhöhen, ist erstmal, dass man wirklich früher ansetzt, dass man Mädchen, Kindern Programmierung zeigt und dass es einfach nicht so abstrakt ist und dass es was Cooles ist. Weil ich habe gehört, dass viele Männer tatsächlich über Spiele, über Computerspiele ins Programmieren kommen und ja, also vielleicht kann man irgendwelche Unterrichtseinheiten in der Schule machen, in der weiterführenden. Und dann denke ich, dass sich da viele Leute dafür interessieren würden. Und natürlich als Vorbildfunktion, also wenn man Frauen sieht, die programmieren, dann ist das wahrscheinlich eher im Kopf, dass das vielleicht auch ein Job ist, den man vielleicht machen kann in der Zukunft. Und ja, also ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding. Aber ja. Solange man Leute offen aufnimmt und man zeigt, dass es möglich ist, denke ich, sollte sich das hoffentlich bald ein bisschen ausgleichen.
Sehr cool, dass du da mitmachst und versuchst, das uns alle gesellschaftlich ein bisschen weiterzubringen. Finde ich cool.
Dankeschön.
Ich habe ja eingangs gesagt, ich fand den Talk über Accessibility von Manuela mega cool. Was mir da am meisten gefallen hat oder was ich am augenöffnendsten fand, war so in deiner Einleitung, als du erzählt hast, naja, Accessibility ist ja nicht nur ein Thema, bei dem man an Menschen mit Behinderungen denken sollte, wie man das so meistens tut, sondern auch an Menschen mit irgendwelchen anderen Einschränkungen. Ja? Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, hier den Punkt nochmal zu machen. Es geht ja auch darum, Einschränkungen, die du einfach im Laufe deines Lebens mit dem Älterwerden erfahren kannst, zum Beispiel Einschränkungen, die so situationsbedingt vielleicht einfach sind, weil du gerade am Autofahren bist, weil du ein Kind auf dem Arm hast, weil du dir vielleicht gerade, weiß nicht, das Handgelenk gebrochen hast und eine Hand nicht so gut benutzen kannst, aber die du halt nicht für immer so mit dir rumträgst, aber wo du trotzdem davon profitieren könntest, wenn die Welt und die Software um dich rum da einfach so ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen könnte quasi. Und was du auch gemacht hast, war diesen rechtlichen Aspekt nochmal zu beleuchten oder darauf hinzuweisen, dass ja mit dem mit dem Teilhabegesetz es eben auch für bestimmte Branchen und Bereiche, zumindest vielleicht können wir da gleich nochmal im Detail drüber sprechen, ja auch zukünftig vorgeschrieben wird, eben barrierefrei zu sein und Leuten da eben keine Steine in den Weg zu legen. Vielleicht wollen wir erstmal nochmal über die beiden Punkte abstrakt sprechen, bevor wir darüber sprechen, was wir als Softwareentwickler ganz konkret dafür tun können, dass unsere Anwendungen irgendwie barrierefreier sind.
Ja, hört sich gut an. Mit was wollen wir anfangen?
Vielleicht mit, an wen muss man eigentlich bei Barrierefreiheit alles denken, an wen man vielleicht eigentlich nicht so direkt denkt?
Tatsächlich an alle. Ja. Das ist ganz lustig, weil, wie du schon gesagt hattest, zum Beispiel, wenn man irgendwie so eine Gesture hat auf einer App, die man mit zwei Fingern bedienen muss, also so eine Multi-Pointer-Gesture, und man zum Beispiel wirklich ein Kind auf den Arm hat oder sowas, dann ist das ein bisschen schwierig. Beziehungsweise man geht einfach nur einkaufen und hat sehr viele Taschen auf einem Arm und versucht, eine App zu bedienen. Dann sollte diese App am besten bedienbar sein mit einer Hand. Und das ist so eine situative Einschränkung. Dann gibt es natürlich auch Einschränkungen, wenn man sich zum Beispiel einen Arm bricht oder sowas. Das hat man dann auch für eine Zeit, aber man ist trotzdem eingeschränkt. Und natürlich, wenn man älter wird, die Sicht. Also, dass man tatsächlich die Font auf dem Handy zum Beispiel sehr groß stellt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei meinen Eltern ist es so, dass sie die schon ziemlich hochgeskaliert haben. Und es ist ein ganz interessantes Experiment, mal die Font hochzuscalen und durch die Lieblings-App zu gehen und zu schauen, kann ich alles lesen? Funktioniert das noch so, wie es sein soll? Weil manchmal sind Sachen eben einfach abgeschnitten und die App funktioniert nicht mehr so, wie sie sollte. Und gerade bei Text-Scaling, das ist eine der meistgenutztesten Accessibility-Features von einem Handy. Einfach weil man muss einfach nur alt werden oder schlechte Augen haben. Also das ist alles. Und genau, ich glaube, das sind relativ konstant über alle Apps 25% der User. Da gab es eine Studie dazu und wir hatten auch in unserem Projekt, also ich habe vorher in einem E-Commerce, in einer E-Commerce-Firma gearbeitet und da haben wir auch so ein Analytics-Event eingebaut, um zu schauen, wie hoch scalen die Leute ihre Font und wer scaled die. Und es waren tatsächlich 25%.
Also ich muss gestehen, ich bin jetzt noch nicht so super alt, aber ich scale auch die eine oder andere Webseite hoch, weil ich mich noch erfolgreich um Brillen drücke. Also ich gehöre da auch schon rein. Und ich, wenn man mich jetzt so auf der Straße laufen sieht, würde man auch nicht denken, so beim Jan muss man irgendwie an Accessibility denken oder so, wenn er meine Webseite benutzt.
Mhm. Absolut, ja.
Und für wen wird es denn jetzt in nächster Zeit besonders kritisch oder relevant, aus rechtlicher Sicht sich mit dem Thema Accessibility zu beschäftigen?
Für alle Leute mit digitalen Produkten, weil 2025 tritt ein Gesetz in Kraft, dass alle digitalen Produkte barrierefrei sein sollen. Wenn man ein Produkt schon released hat, dann hat man bis 2030 Zeit. Allerdings macht es Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen, weil Accessibility, wenn das einfach nur so ein Hintergedanke ist, kann sehr tricky sein zum Implementieren. Und da gehört dann auch Refactoring dazu und viel Testing. Und deswegen 5 Jahre hört sich lang an, beziehungsweise jetzt 6 noch. Aber ja, man sollte langsam auf diesen Punkt, glaube ich, schauen.
Und tatsächlich ja auch, wenn man sich mal Vorlaufzeiten anguckt, ne, du sagst jetzt 2025, greift das für die ersten dann schon so. Das sind ja wahrscheinlich viele Projekte, die jetzt schon so am Laufen sind. Also wenn man sich anschaut, was einfach so ein typischer Entwicklungszyklus für mittelgroße bis größere Projekte sind. Also alles, was 2025 early gestartet wird, ist ja wahrscheinlich jetzt schon relativ gut in der Entwicklung drin und müsste sich dann jetzt eigentlich ja schon direkt mit dem Thema Accessibility auch beschäftigen, um eben nicht nächstes Jahr damit auf die Nase zu fallen.
Genau. Genau, das. Aber ich sehe auch, dass viele Firmen und auch Startups das noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen hier der Appell, schaut euch das am besten an. Genau, weil das Gesetz kommt auf jeden Fall. Mhm. Und ja.
Hast du da tiefere Einblicke, was das alles umfasst? Also ich meine, Accessibility ist ja ein Thema, wo man in sehr, sehr viele Bereiche irgendwie reingehen kann und was in meiner Vorstellung zumindest sehr unterschiedlich auch in der Komplexität ist, irgendwie das umzusetzen. Ne? Es gibt ja so ein paar Patterns, sagen wir mal, die sich, also was vor 10 Jahren auch noch nicht der Standard war und was vielleicht heute schon relativ häufig gemacht wird, dass irgendwie ein Bild eine alternative Beschreibung hat, zum Beispiel. Aber hast du noch ein paar andere konkrete Beispiele oder die Tiefe, die das Ganze hat, also wie tief das gehen muss?
Also tatsächlich kann man das alles nachlesen. Und zwar soll man ein bestimmtes Level an Accessibility erreichen. Und es gibt das World Wide Web Consortium. Die haben WCAG erstellt. Das ist die Web Content Accessibility Guidelines. Und da muss man das Level AA erreichen. Also mein letzter Stand ist, dass man WCAG 2.1 Level AA erreichen muss. Und das ist gesplittet in Perceivability, Operability, die App muss robust sein und, ich muss nochmal ganz kurz nachschauen, it muss understandable sein. Also es sind so ein bisschen so 4 Säulen der Accessibility und das ist ein riesen PDF-Dokument, das man sich anschauen kann. Weil da einiges dazugehört. Also zum Beispiel Font-Scaling, auch dass der Kontrast sufficient ist, dass man mit einem Screenreader navigieren kann. Und ja, genau. VKit hat übrigens drei Level. Also Level 1, was A ist, Double A, was die Mitte im Grunde ist, und Triple A, was das meist accessible, ja, die höchste Accessibility eben hat. Mhm. Genau, und wir müssen eben Double A abdecken. Und da gibt es auch einige Agenturen schon, die das machen. Die schauen dir sich deine App an und sagen dann, hey, du musst das und das noch verändern, weil es tatsächlich sehr, sehr ja, verschiedene Regeln sind. Und ich habe die alle auch nicht im Kopf. Ich kann das so grob sagen, aber genau, also ich bin bei diesem VKEC auch kein Experte. Aber ja, das ist einiges an Arbeit.
Und weißt du, ob das für unterschiedliche Anwendungsbeispiele unterschiedlich gilt? Weil du sprachst am Anfang von digitalen Produkten, die man am Ende hat. Ist da irgendein Unterschied zwischen, ich weiß ich nicht, verkaufe was und ich habe ein Spiel? Jetzt in unserem Fall denke ich natürlich oft an Spiele. Also gibt es da irgendwie eine Einordnung, wann man welches Level erreichen muss?
Also zumindest meine Information ist so, bei mobilen Anwendungen muss man VKEC Level 2.1 AA erreichen. Mhm. Da ist tatsächlich nicht geschrieben, soweit ich weiß, dass es ein Game sein muss, dass es irgendwelche spezielle Anwendungen sind, sondern ich glaube, das ist eher aufgeteilt nach Mobile, Web und so weiter. Mhm. Aber grundsätzlich müssen digitale Produkte eben dieses Level erreichen. Und Games, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Wie macht man Games accessible, ne? Also da hatte ich tatsächlich auch bei diesem Meetup Mittelhessen ein ganz interessantes Gespräch mit einem Zuhörer, der auch, glaube ich, Game-Entwickler ist und da auch sehr passioniert war und gesagt hat, naja, es gibt ja dieses Spiel, das schwierig, so ein sehr, sehr schwieriges Level hat und das wird immer schwieriger und das soll so, das Spielkonzept ist im Grunde, dass das Level so schwierig ist, dass man es fast nicht schafft. Und eine Sache bei Games, die man eben machen kann, ist, dass man diese Levels eben einfacher macht, dass man eben so einen Schwierigkeitsgrad hat, den man einstellen kann oder eben Spiele langsamer macht. Genau, und das war ganz interessant, weil ich habe noch nie ein Spiel entwickelt und ich weiß auch nicht, wie, ich meine, das ist ja auch eine Story dahinter und wahrscheinlich auch ein Konzept und er meinte, ja, das würde das Konzept dann vielleicht irgendwie kaputt machen und das war dann ein ganz interessanter Gedankenpunkt, wobei man auch sagen muss, dass wenn man es vielleicht einfach einfacher macht, das trotzdem sehr schwierig ist für die Person, die vielleicht diese Accessibility-Features genau braucht. Ja.
Ich glaube, da kommt natürlich auch so sehr stark darauf an, wie kompetitiv das halt so ist. Ne? Also wenn du für dich alleine deine Schwierigkeit hoch und runter schrauben kannst, dann sagt das ja erstmal nichts, aber wenn du dasselbe Spiel gegen oder mit anderen Leuten halt spielen willst und da irgendwie, weiß nicht, ein Ranking hast oder sowas und Leute das mit sehr unterschiedlichen Einstellungen dann spielen, dann wird das natürlich irgendwie schwierig. Aber ich glaube, der Punkt, den du da machst, ist ja eigentlich, es gibt Accessibility auf rein technischer Code-Ebene, auf Markup, auf irgendwie Gesten und so weiter, ja. Und dann gibt es Accessibility so auf UX-Ebene halt auch. Ja, mit so, wie fühlt sich meine Anwendung an, wie lässt sie sich benutzen, wie führt sie mich auch irgendwie, und dann kommst du natürlich ganz schnell in einen Bereich, in dem Accessibility immer einem anderen Interesse so ein bisschen gegenübersteht. Ja, bei Games vielleicht diesem kompetitiven Aspekt, aber es kann ja auch zum Beispiel um Sicherheit gehen. Ja, wenn du jetzt, wir sind bei Online-Banking zum Beispiel, und da ist ja Session Time irgendwie immer so ein wichtiger Punkt. Ne? Nach 5 Minuten wirst du irgendwie automatisch ausgeloggt. Wenn du jetzt aber, du bist jetzt Dennis gerade zu Hause in der Küche, jonglierst gerade 2 Kinder auf dem Arm und willst nebenbei irgendwie deine Überweisung tätigen, dann sind vielleicht 5 Minuten Session Time nicht irgendwie das Richtige für dich in dem Moment. So, ja? Und so sind das natürlich irgendwie immer Interessen, die man da abwägen muss. Oder du hast viel Text vielleicht in deine Anwendung und willst eigentlich aus Accessibility-Gründen auf einfache Sprache zurückgreifen. So. Und dann gibt es bestimmt Leute in deinem Marketing-Team, die dir sagen, na, aber die Copy und unser Storytelling und unser Branding und so, das hat ja irgendwie ganz bestimmte Sprache auch, ja, die sich dann da auch wieder so ein bisschen entgegensetzt. Also ich glaube, man muss da einfach da ganz oft mal sehr bewusste Diskussionen einfach auch drüber führen und sagen, okay, Das hat also beides seine Daseinsberechtigung und wie kriegen wir das halt irgendwie auch mal sinnvoll unter einen Hut gebracht vielleicht?
Genau, ich glaube, das große Stichwort da ist Personalisierbarkeit. Wenn man die Option gibt, Sachen zu personalisieren, dann hat das schon einen riesen, riesen Vorteil für die Leute, die diese Accessibility-Features möchten. Und gleichzeitig kann man zum Beispiel das Marketing-Team glücklich stellen, indem man eben für die breite Masse dann diese schwierigen Text oder dieses Storytelling hat, aber dann auch die leichte Sprache für Leute, die das eben brauchen. Und da ist eben die Frage, möchte man das diesen Leuten zugänglich machen? Und ich denke ja. Ich denke, alle Leute, die an irgendeinem Produkt arbeiten, sei es ein Game, sei es eine App, man möchte, dass die Leute das Produkt nutzen. Und so viele wie möglich. Und indem man eben den Leuten, die eben diese Accessibility-Features brauchen, den Weg auch öffnet, hat man wieder mehr User und kann sein Produkt auch weiter in die Welt verteilen. Und es fühlt sich auch keiner ausgeschlossen. Und da hat man auch eine große gesellschaftlichen Aspekt. Ich glaube, heutzutage, wenn man wirklich Leute ausschließt, hat man sehr schnell zu Recht einen Shitstorm. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Sachen mit Screenreader zum Beispiel nicht zugänglich macht oder ja, das ist ja ganz klar, wenn man dann eine besondere Gruppe ausschließt und das ist heutzutage zum Glück auch nicht mehr gern gesehen und das hat dann auch Probleme mit dem Image. Also ja, wenn man ein Produkt hat und dann diesen Shitstorm hat, das möchte man nicht.
Man kann es natürlich auch positiver formulieren, ne? In dem Moment, in dem man am Markt einer der wenigen ist, die vielleicht Accessibility richtig machen, hat man ja vielleicht auch zusätzlich eine sehr loyale Zielgruppe noch mit erschlossen.
Absolut, absolut.
Wie würdet ihr das einschätzen? Also, was ich mich gerade so ein bisschen frage, ich halte das aus meiner persönlichen Sicht für alles für richtig und gut. Und gleichzeitig glaube ich auch wahrscheinlich, und dafür gibt es ja auch ein solches Gesetz, dass es vielleicht auch praktisch ein Zwang ist, das machen zu müssen. Denn aus rein jetzt wirtschaftlicher Sicht, also wenn ein Unternehmen oder so, eigentlich egal welche, nee, nicht egal welche Größe, sagen wir mal ein kleineres Unternehmen, weil, oh, ich eiere hier so rum, weil da sind so viele Aspekte drin. Gerade wollte ich dann noch sagen, größere Unternehmen haben eine größere gesellschaftliche Verantwortung, weiß ich aber gar nicht, ob das stimmt, die Aussage, sondern ob das Kleine genauso haben. Aber am Ende ist es ja schon so, und da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, so viel, viel mehr Aufwand ist es, ne? Wie viel mehr Aufwand ist es, wenn man es direkt mitdenkt, ist es dann praktisch recht minimal und man kann es praktisch mitentwickeln und von daher ist kein großer Mehraufwand für alle gleichermaßen zu entwickeln. Und wenn es in einzelnen Randbereichen ein sehr großer Aufwand ist, dann ist es natürlich wirtschaftlich gesehen häufig dann nicht der Use Case. Also sagen wir mal, Font Sizes, Textanpassung 25%, da macht es Sinn, ist vermutlich aber auch noch, sagen wir, vom Entwicklungsaufwand einigermaßen abbildbar für die meisten, dass das zu integrieren. Und was haben wir jetzt irgendwie mal das anderes Gegenbeispiel? Habt ihr ein gutes, wo es sehr, sehr wenige betreffen wird, aber der Aufwand tendenziell sehr hoch ist?
Also ich glaube, alles, was so mit Audioausgabe zu tun hat und du dann irgendwie, weiß ich nicht, dich mit Untertiteln oder sowas beschäftigen musst und alles, was gestenbasiert ist und du dir Alternativen dafür überlegen musst, gerade weil du dann auch, ne, hast Probleme mit Discoverability. Okay, du hast eine Geste und alternativ gibt es vielleicht eine andere, eine leichtere Geste, einen Button oder so, aber wie bringst du den rein? Wie machst du den sichtbar? Wie erklärst du, dass der eine Ersatzfunktion für was anderes ist? Das ist, glaube ich, das, wo zumindest für mich in der Vergangenheit immer der anstrengendste oder der schwierigste Teil war. Aber vielleicht bevor Manuela ihre Antwort gibt, um Dennis kurz zu beruhigen, so wie ich das verstanden habe, als ich mich hier in die Recherche geschmissen habe zu dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, gibt es da tatsächlich wohl auch eine Provision für Firmen unter einer gewissen Größe und mit wenigen Mitarbeitern, die sich dann halt da noch nicht dran halten müssen. Was natürlich so ein bisschen in dieses Dilemma dann einzahlt, was Manuela auch schon angesprochen hat. Du fängst vielleicht mit einem Produkt an, bist noch freigestellt, kümmerst dich noch nicht um Accessibility, irgendwann wirst du aber erfolgreich und dann kommst du in diese Zwickmühle, Accessibility so im Nachhinein dranflanschen zu müssen und das macht es dir natürlich nicht leichter, ne? Also man muss da vielleicht mal den Aufruf starten, dass nur weil man freigestellt ist, sollte man sich vielleicht trotzdem schon relativ früh mit dem Thema beschäftigen.
Ja, genau. Genau, das, ich denke, dass Personalisierbarkeit trotzdem das, der Schlüssel ist, um Sachen besser accessible zu machen und vielleicht auch sich erstmal auf die Main Flows zu konzentrieren, gerade wenn man anfängt, ne? Ich meine, ich habe in diesem E-Commerce-Laden gearbeitet und da war es auch so, dass wir schauen mussten, okay, unsere ganze App ist nicht accessible. Wir sind zwar 8 Entwickler, aber wir haben sehr viele Features, die wir jetzt bauen müssen. Wie kriegen wir das zeitweise, also zeitlich hin und wie können wir es dem Stakeholder erklären und sagen, hey, wir müssen hier Sachen accessible machen. Ja, aber haben wir da irgendwie ein Revenue oder sowas? Also können wir damit, lohnt sich das für uns? Und tatsächlich ist es so, dass wir dann gesagt haben, komm, wir machen das so, dass wir die Main Flows accessible machen, dass der User zumindest kaufen kann. Sachen in den Warenkorb legen und so weiter und so fort, der Purchase Flow. Weil das ja die Main-Funktion der App ist. Und ich denke, wenn man wenig Ressourcen hat, dann ist das zumindest das Mindeste, was man machen kann. Ich hatte für meinen Talk auch mit einem Mann gesprochen, der ist blind und der hat mich zu Hause eingeladen und hat mir gezeigt, wie er Apps verwendet und genau, wie er so lebt, ne? Und ich fand das super, super interessant, weil sogar die großen Player wie Snapchat haben einfach nicht unbedingt Accessibility-Features oder machen Sachen auch kaputt. Das ist so das Ding. Also er hat Snapchat verwendet und meinte so, ja, er findet es so schade, weil wenn er jetzt auf diesen Freunde-Screen geht, also man kann, da gibt es einen Screen, da kann man Freunde irgendwie adden und da kann er nicht mehr raus navigieren. Du bist da gefangen. Und der Main-Feature von Snapchat ist, Freunde zu adden, damit man chatten kann. Und da ist eben der Main-Flow schon kaputt. Und das hat schon mal funktioniert. Das heißt, irgendwas wurde an diesem Screen verändert und irgendwas wurde dabei kaputt gemacht. Genau. Und dann ja, hat man eben User, der unzufrieden ist. Und ich finde das einfach super schade, weil damit einfach auch ein Mensch ausgeschlossen wird. Weil Snapchat, Instagram und so weiter, zum Beispiel diese Social Medias, die sind präsent und das ist Part, ja, unseres Lebens jetzt. Und gerade da jemanden auszuschließen, finde ich dann so ein bisschen grausam.
Ja, absolut. Aber deswegen, vielleicht stimmte das ja dann schon auch in einer gewissen Maße, dass große Unternehmen oder mit einer sehr, sehr großen Reichweite vielleicht auch noch ein bisschen mehr Verantwortung tatsächlich tragen als jetzt jemand, der gerade irgendwie was neu ausprobiert
Mit großer
und
Macht
unterwegs
kommt
ist.
große Verantwortung, das wusste schon Spider-Man.
Ich
Ja,
kann mir aber auch
ja.
vorstellen, dass wenn ein Startup die App super accessible macht, dass das vielleicht auch noch mal so ein Selling Point ist. Kommt natürlich auf das Produkt wahrscheinlich an, aber trotzdem, also kann ich mir vorstellen. Und man muss auch zur Accessibility und so weiter sagen, ist kein neues Thema, aber dass es jetzt so präsent wird, ist schon neu.
Ja.
Und deswegen möchte ich das auch so ein bisschen in die Konversation mit reinbringen, weil ich habe hier die Weisheit auch nicht mit den Löffeln gefressen. Ich sehe mich immer so ein bisschen wie so ein Sprachrohr und höre mir auch voll gerne an, wie andere Leute Sachen lösen und wie man, ja, Sachen accessible machen kann. Ich hatte letztes Jahr so einen Stream auf dem Flutter-Channel auch mit Craig, das ist ein Google DevRel, und haben wir zusammen programmiert und Sachen gefixt. Und das war super, super interessant, weil da hat sich dann auch jemand eingeklinkt, der meinte, hey, ich habe, was war das, eine Sehschwäche und kannte dann auch ein paar Accessibility-Hacks, die kannte ich nicht. Und hat die dann auch geshared und das war so, so cool. Genau. Und deswegen denke ich, dass das jetzt gerade erst so ein Konversationsstarter ist, weil wir eben noch viele Grauzonen haben. Wie ist es zum Beispiel mit einer App, die vielleicht wirklich nicht von jemandem verwendet wird, der zum Beispiel komplett blind ist, weil es ein Tool ist, das, keine Ahnung, für Zeittracken, für, ich weiß nicht, Bungee-Jumping oder sowas ist. Also so ganz spezifische Sachen. Wie sieht es dann da aus, ob man das da dann braucht? Das ist halt, glaube ich, alles so eine Frage. Und die Sache mit dem EU Accessibility Act ist ja auch, dass man da jemanden aktiv anzeigen muss. Das heißt, es kommt jemand versucht die App, probiert die App aus und es geht nicht, es funktioniert nicht. Und dann macht diese Person vielleicht irgendwie so eine Anzeige, hey, funktioniert gerade nicht, ich finde es schade, weil ich sollte es eigentlich nutzen können, laut diesem Gesetz. Ja, genau. Und bei so einer App, die eben nie von jemandem verwendet wird, der zum Beispiel blind ist, da dann darauf zu optimieren, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Und da verstehe ich auch die Stakeholder, die dann sagen, hey, das wird einfach nie genutzt, das wird logisch nie genutzt. Aber das sind dann halt auch wenigere Apps. Also das ist nicht diese Social Media App, die jeder nutzt, oder sind dann eher Tools, glaube ich.
Als ich angefangen habe, mich mit Accessibility im Web zu beschäftigen, habe ich mir damals auch dieses ganze ARIA-Zeug angeguckt, wo man quasi seinem Markup schön mitteilen kann, okay, ich baue mir jetzt hier vielleicht mein eigenes Widget aus ein paar Diffs zusammen, aber das erfüllt halt die Funktion, weiß ich nicht, ne, eines Progress-Bars. So, und dann kannst du ihm ja so ARIA-Markup mitgeben mit, guck mal, du bist jetzt gefüllt mit 75%, damit ein Screenreader zum Beispiel das halt sauber parsen kann und versteht, was du da eigentlich grafisch gerade darstellen willst. Und ich fand das super interessant, weil in dem Einleitungsdokument von ARIA steht so, the first rule of ARIA ist im Prinzip so wenig ARIA wie nötig auch zu machen, indem du einfach auf Standardkomponenten halt setzt. Ja? Also wenn du jetzt nicht anfängst, deinen Progressbar selber zu implementieren, sondern ein Standard-HTML-Element dafür nimmst, dann ist das ja schon von Haus aus super accessible. Ja, das muss man ja auch sagen. Selbst für Text-Input-Felder und so weiter und so fort. Und um jetzt so den Bogen zu Flutter zu spannen, frage ich mich, wie ist es denn bei Flutter? Weil ja da gerade, da arbeite ich ja nicht direkt nativ mit diesen Elementen, ja, wo ich vielleicht von ausgehen würde, dass wenn ich unter iOS jetzt ein Textfeld oder ein Label oder eine Checkbox nehmen, dass die halt irgendwie auch von Haus aus schon irgendwie einigermaßen sauber funktionieren wird. Und selbst natürlich auch unter Android, sondern ich habe ja immer diese eine Zwischenschicht dazwischen noch mit Flutter und seinem Widget-System. So, wie viel Sorgen muss ich mir denn da machen, dass da meine Accessibility auf der Strecke bleibt?
Also bei den Flutter-Widgets out of the box ist es meistens so, wenn man Material-Widget verwendet, dass Accessibility mit bedacht worden ist. Das heißt, man hat meistens ein Label, ein Tooltip und so weiter und so fort. Wo es interessant wird, sind Custom-Widgets. Weil da, wie der Name schon sagt, macht man alles Custom. Und da braucht man eben diese Widgets, die Flutter zur Verfügung stellt, um dieses Widget accessible zu machen. Das sind Wrapper-Widgets und da gibt es verschiedene Semantics-Widgets, Merge-Semantics, Block-Semantics und so weiter und so fort. Ziel dieser Widgets ist es eben, zum Beispiel ein Label zu geben, dass der Screenreader darüber navigieren kann und eben eine Information zurückgibt an den User. Und genau, zum Beispiel bei Merge Semantics werden zwei Semantic Nodes, also ein Semantic Node ist im Grunde eine Information, die wir an den Screen wiedergeben, dass man die zusammenfügt. Macht Sinn bei Checkboxes mit einer Beschreibung zum Beispiel, dass der Screenreader dann sagt, Checkbox ist an und bedeutet, ich weiß nicht, Datenschutzerklärung wurde akzeptiert. Genau. Und dass es eben nicht zwei Navigationspunkte sind, weil man muss es, ich glaube, dazu muss man auch wissen, wie ein Sehgeschwächter die App verwendet. Man swiped im Grunde über den Screen und navigiert damit zu den nächsten Punkten, bei dem Handy zum Beispiel. Und eben jeder Swipe ist ein Navigationspunkt weiter. Und
Kann
mit
man sich
Merge
vorstellen, wie
Semantics.
im Browser so durchzutappen, ne? Durch die
Genau.
Elemente. Also wenn man einfach Tabulatortaste nimmt und dann immer so das von Text zu Button zu Label zu Input so immer das nächste Element quasi auswählt.
Genau, und das macht man dann eben mit dem Finger als Geste. Und das ist dann, ja, die Navigation, die man hat. Und mit Merge Semantics kann man da eben zwei Semantic Nodes zusammenfügen, was ganz cool ist.
Weißt du, wie lange das schon Teil von Flutter ist? Also haben die das seit Anfang an oder kam das irgendwann dazu?
Ich muss noch mal überlegen. Ich glaube, Desktop und Web kam später dazu, aber ich glaube, Mobile war relativ, ich glaube, das war schon von Anfang an mit drin, aber da bin ich mir auch nicht 100% sicher. Das liegt auch daran, wie Flutter Semantics handelt. Also man hat ja in Flutter verschiedene Bäume und im Grunde gibt es eben auch diesen Semantic-Baum, der eben auch anders aussieht als der Widget-Baum. Und das ist, glaube ich, auch ein interessanter Punkt zu wissen, dass nicht jedes Widget in Flutter ein Semantics-Node hat, sondern dass nur die Sachen Semantics Note haben, die wirklich interessant sind. Weil ein User braucht nicht zu wissen, dass du einen Floating Action Button hast mit einem Plus-Icon in dem Action Button. Du brauchst nur zu wissen, du hast einen Button und der edit irgendwas. Genau, und das sind dann eben diese Informationen. Und da hat man eben dann anderen, ja, anderen Baum, der sieht ein bisschen anders aus. Genau, ja.
Ja gut, ich glaube, also als Web rauskam, konnte man noch nicht mal Text markieren. Ja, das war wahrscheinlich auf vielen Ebenen noch nicht besonders accessible.
Bei Flutter Web tatsächlich, Entschuldigung,
Ja.
gibt es auch noch eine interessante Sache. Damit, dass es, oder man wollte das ja so performant wie möglich haben. Deswegen wird der Semantics-Baum nicht per Default gebaut. Und wenn man mit einem Screenreader, und da rufe ich jetzt alle auf, geht mal auf die Flutter Gallery und navigiert auf diese Seite mit dem Screenreader, dann hört ihr, dass der Screenreader so einen Accessible-Button vorliest. Und den muss man drücken und in dem Moment wird der Semantics-Baum gebaut. Das ist einfach nur wegen Performance-Improvements. Und dann kann man die Seite auch navigieren.
Macht das bei Flutter Web einen Unterschied, ob ich das mit Canvas oder HTML mache? Also welchen Renderer ich da benutze?
Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht, aber ich glaube tatsächlich nicht.
Okay.
Bin ich mir aber nicht sicher.
Ich denke also, dass diese Standardfunktionalität, dass, also, oder dass dann gar nichts vorgelesen werden konnte am Anfang, weil es keine HTML-Elemente waren. Das
Das
war
war
dann nur
sicher
ein
dem Canvas geschuldet, so,
Canvas-Problem.
ja.
Und wenn du halt ein HTML-Element hattest, ob das jetzt schön war zum Vorlesen oder strukturiert war, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es zumindest in irgendeiner Art funktioniert hat. Also ich glaube schon, dass es einen Unterschied gab. Die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, also ist dann relativ einleuchtend für mich irgendwie. Das ist zur Navigation und du hast einen Screenreader. Ist gerade, wenn du irgendwie eingeschränkt bist in der Sicht und willst trotzdem oder lässt dir dann was vorlesen. Hast du noch weitere Beispiele, was Flutter irgendwie in einer Art wrappt, um Accessibility zu erhöhen für andere Bereiche? Oder steckt noch mehr in den Semantic Widgets, als ich gerade verstehe?
Ja, in Semantics-Widget kann man auch andere Properties mit reinbringen. Also zum Beispiel, ob es ein Button ist, ob es enabled ist und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Properties. Und was man auch machen kann, ist, dass man die UX so ein bisschen verändert mit dem Semantics-Widget. Da gibt es so ein Sort-Key, heißt das. Und damit kann man zum Beispiel verändern, in welcher Reihenfolge dein Screenreader die Notes vorliest. Also zum Beispiel, dass es einfach UX-mäßig Sinn macht. Genau,
Und
aber
sowas wie.
Semantics-Widget ist meistens, also für den Screenreader gedacht. Genau, und der Rest, muss man auch dazu sagen, ist ja auch viel UX. Also dass zum Beispiel Text gut gescaled wird. Klar, das ist auch eine Programmiersache, aber auch, wie sieht es dann aus? Deswegen ist Accessibility eigentlich so ein cross-funktionales Topic, bei dem man ja jeden braucht. Genau.
Und du hattest eben noch ein Beispiel zu Gesten. Das ist dann auch was, wo ist wahrscheinlich das Gleiche, ne? Also, dass das irgendwie in der UX mitbedacht werden muss, wenn du jetzt gerade nicht irgendwie was mit zwei Fingern machen kannst, dass du halt Alternativen dazu einfach hast,
Genau,
die.
das ist.
Würdest du bei sowas dann auch sagen, das ist was, was personalisierbar ist? Also bei dem, keine Ahnung, irgendwie Google Maps ist mir so als erstes in den Sinn gekommen, wo es ja immer schon das Aufzoomen mit den Fingern gab, aber auch eigentlich schon immer den Doppeltap mit einem Finger, um reinzuzoomen. So, also das heißt, das ist eine Funktion, die es wahrscheinlich schon sehr früh gab.
Ist das nicht sogar ein Betriebssystem-Level-Feature, dass man anstatt Pinch to Zoom auch Double Tap to Zoom machen kann?
Bei Flutter muss man das auch implementieren. Das ist.
Ja, ich glaube auch bei iOS nicht. Also,
Okay.
nee.
Zu viel Vorschusslorbeeren.
Ja.
Okay.
Also, nee, im Safari funktioniert das, wenn du da irgendwie was hast, aber also ich glaube, der Safari zoomt automatisch auf ein Element, wenn du das doppelt tappst und versucht das dann da einigermaßen reinzufitten. Aber per se ist es nicht ein Doppeltap löst einen Zoom aus, nee. Oder ein Pinch.
Wieder was gelernt.
Genau, und also ich dachte bei solchen Multi-Pointer-Gestures zum Beispiel auch an Rotieren oder sowas. Und theoretisch, wenn man sagen kann, okay, hey, ich möchte keine Multi-Pointer-Gestures in der App, könnte man zum Beispiel so einen kleinen runden Button, so einen Floating-Action-Button, haben, der dann eben, keine Ahnung, paar, dieses Element um ein paar Grad immer rotiert. Weiß nicht. Das sind aber auch situative Sachen und da muss auch ein Designer dann darüber nachdenken. Also das ist, weil als Entwickler kann man eben diese Konzepte nicht allein entscheiden. Also man kann dazu aufrufen und sagen, hey, wie sieht's mit der Accessibility aus? Und dann muss der Designer nochmal schauen, okay, wie kann man das dann am besten lösen?
Also um nochmal auf dieses Double Tap zurückzukommen, ne? Ich habe das ja gerade so ein bisschen probiert und es gibt erschreckend viele Apps, die das so machen. Und gefühlt auch alle gleich. Also, ne, Pinch to Zoom und Double Tap ist eigentlich überall quasi so vorhanden, zumindest in meinem kleinen Sample, was ich jetzt hier gemacht habe. Und wenn ihr jetzt meint, man muss das selber implementieren, dann frage ich mich, gibt es so eine Art ungeschriebene Regeln im Sinne von, welche quasi Ersatzgesten oder Ersatzfunktionalitäten quasi fast schon standardisiert sind? Und auch schon so mit erwartet werden können. Naja, oder muss ich jedes Mal das Rad da wirklich neu erfinden und mir überlegen, okay, ich habe jetzt hier Pinch to Zoom und deshalb brauche ich irgendwie was anderes. Oder gibt es tatsächlich schon so viele andere Alternativen da draußen, dass man sich eigentlich da gut dran orientieren kann?
Also ich glaube, das Rad neu erfinden ist immer schlecht bei Accessibility-Sachen, weil es ist immer gut, wenn Sachen standardisiert sind. Oder beziehungsweise auch bei allgemeinen UX-Sachen, dass es da einen Standard gibt. Da müsste man dann aber, glaube ich, tatsächlich jemanden fragen, der viel UX-Knowledge hat. Weil mir ist jetzt zum Beispiel keine Liste oder sowas bekannt, in der man schauen kann, okay, Double Tap to Zoom. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen intuitiv. Keine Ahnung. Also wenn man so überlegt, wie man selber eine App verwendet.
Aber ich glaube durch die, also intuitiv, weil wir es halt jetzt seit ein paar Jahren machen, ne? Aber ich glaube ja, schon irgendwo genau. Ja mal ausgedacht. So.
Aber dann ist es ja zumindest legitim, wenn man vor so einer Challenge steht, auch einfach mal zu gucken, was machen halt die anderen, ne?
Ja.
Und auch da genau, wieder, absolut. Okay, wenn in 90% der Apps da draußen Pinch to Zoom und Double Tap irgendwie gleich verwendet werden kann, dann sollte ich das vielleicht auch machen. Einfach, wie du schon gesagt hast, um auch die Nutzer nicht zu verprellen, die sich jetzt schon durch jahrelange Konditionierung irgendwie darauf eingestellt haben.
Ja. Aber in Google Maps brauchst du auch wieder zwei Finger, um rauszuzoomen, ne? Oder? Ist das hin und her?
Nein, du kannst ja auch mit halten und dann Finger hoch, runter. Das ist super schwierig in einem Podcast Gesten zu erklären. Ja. Aber wenn ihr in Google Maps Double Tap den Finger draufhaltet und dann den Finger hoch und runter bewegt, könnt ihr tatsächlich das Zoom-Level beliebig hoch und runter verstellen.
Ach, fantastisch. Ja. Aber siehst du auch eine Kiste, die ich nicht gekannt hätte.
Ja, und ich wusste wo auch nicht, wir ja vorhin auch wieder gesagt haben, ja. Ne? So Discoverability, selbst wenn du super viele Alternativen einbaust, du musst halt irgendwie auch darum kümmern, dass die bekannt werden. Ich weiß auch nicht, wer mir das irgendwann mal gesagt hat, aber ich hatte auch irgendwann mal so einen Heureka-Moment wie du gerade und seitdem weiß man das halt, aber von selbst gefunden habe ich es ehrlicherweise auch nicht.
Ja. Ja, und da ist dann halt, also da frage ich mich dann, wie wo ist dann der Weg, wo man es einstellbar macht auch vielleicht, ne, wo man sagt, weil es ja vielleicht ganz cool ist, dass man Sachen einfach wegwischen kann so ne, und das irgendwie einfach sich gut anfühlt, auch solche Gesten zu haben und nicht irgendwie explizit überall Buttons und wo ist es okay, weil man es kombinieren kann so. Ja.
Ich denke, dass da auch ganz wichtig ist, mit den Betroffenen zu sprechen. Das ist eben der Punkt, den ich damals auch gemacht hatte mit diesem Interview, weil ohne ihn hätte ich manche Sachen, oder ohne dieses Interview hätte ich nie gewusst, dass Snapchat zum Beispiel diesen Screen hat, den man niemals rausnavigieren kann. Also solche Sachen. Und er hat dann auch gezeigt, was cool ist, was nicht so gut funktioniert. Und gerade mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Accessibility-Issues, wenn man mit denen irgendwelche Interviews führt und die App vielleicht mal testet, sieht man erstmal, was eigentlich auch ein Knackpunkt ist. Weil wir können uns jetzt hier stundenlang über Probleme unterhalten, aber vielleicht ist es gar kein Problem, also vielleicht ist es gar nicht so wichtig für die Betroffenen. Das ist eben so der Punkt. Und ich glaube, dass man da diese Leute auch mit ins Gespräch holen sollte und dass auch Firmen, die eben dieses Budget haben, um solche User-Interviews zu führen, dass sie das auch wirklich machen und da vielleicht auch Standards erstellen. Also wenn jetzt zum Beispiel Instagram oder Snapchat eben so eine groß angelegte User-Interview-Geschichte macht, so eine Study und da wirklich Menschen hat mit verschiedensten Disabilities, dann haben wir auch ein ganz anderes Knowledge und können daraus auch neue Standards bauen. Und ich glaube, da muss halt einfach, ja, da müssen einfach Leute anfangen, die vielleicht auch wirklich das Budget haben. Weil klar, ich kann jetzt nicht zu einem Startup gehen und sagen, ja, macht hier eine User-Interview mit, ich weiß nicht, so und so vielen Leuten aus so und so vielen verschiedenen Lebensbereichen und mit verschiedenen Einschränkungen.
Aber ist nicht irgendwie auch der, wie hieß er, WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, ist das nicht auch ein bisschen die Abstraktion dessen? Also ich meine, das, was letztendlich irgendwie das Gesetz vorschreibt und die Regeln, die da drin sind, sind ja wahrscheinlich nicht ausgedacht, frei ausgedacht, sondern basieren ja vermutlich auf Einschränkungen, die existieren, oder? Also das hätte das, genau. Da finden wir doch vermutlich auch relativ viel, ich weiß gar nicht, auch Lösungen? Fragezeichen. Also ist da auch letztendlich so, dass da steht, oder ich meine halt die Einschränkungen.
Da ist so Verhalten beschrieben, so.
Ja.
Also nicht im Sinne von, das ist die Challenge und das ist die Lösung, sondern eher so, du hast diese Art von UI-Element, das sollte sich halt so und so verhalten. Und so und so gepasst werden können und sowas. Also das, da ist schon viel drin. Aber ich fand den Punkt, den Manuela gemacht hat, super spannend, weil ich bin da immer, sag ich ganz ehrlich, auch so hin und her gerissen. Ja, auf der einen Seite finde ich es mega wichtig, wie du sagst, auch mit Betroffenen zu sprechen am Ende des Tages. Auf der anderen Seite tue ich mir persönlich auch schwer damit, da diesen ersten Schritt zu machen, weil ich immer denke, also immer wenn es um Minderheiten geht, so, ja, du willst ja auch nicht die Minderheit dafür verantwortlich machen, sie zu irgendwie accommodaten, so, weißt du, du willst ja nicht so random auf irgendjemand, weiß jetzt mit einer Sehbehinderung zugehen und sagen, hey, du bist doch sehbehindert, helf mir doch mal, diese App irgendwie besser zu machen für Leute, denen es so geht wie dir. Also, Manuela schüttelt schon so den Kopf hier, ja, aber das ist jetzt natürlich auch super übertrieben formuliert, aber ihr versteht, was ich meine, so, ja. Also, du hast super Glück gehabt, dass du jemanden gefunden hast, der auch da so offen mit umgeht und der auch dir irgendwie zeigen will, wie das so funktioniert. Aber die Leute wachsen ja auch nicht auf den Bäumen. So, und wie findet man die denn so, ne?
Was man machen kann ist, also ich habe meinen Interviewpartner gefunden über so ein Newsletter.
Zum Beispiel.
Da haben wir, das ist so ein Newsletter für Sehbehinderte und die haben eben diese, da haben wir, gibt es irgendwie so einen Abschnitt, in dem Leute eben Sachen posten können. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, Announce? Genau, und da habe ich es eben gepostet, weil meine Freundin, die studiert UX-Design und sie hat davor schon mal was gepostet und hat dann, ich weiß nicht, hunderte an E-Mails bekommen. Und die Leute, die möchten was verändern, also viele, also nicht jeder, aber Leute, die sich darauf melden, haben Lust, was zu verändern.
Ja.
Und das ist ganz cool. Und was mir halt zum Beispiel am Herzen liegt, ist, wenn man zum Beispiel eine Firma ist und das eben macht, dass man diese Leute natürlich auch bezahlt. Ne? Also, dass man dann auch sagt, hey, ihr seid unsere User-Interviewer, wir geben euch hier, das ist ein Stundengehalt oder sowas. Weil das finde ich super wichtig, weil man das ja auch hat bei den anderen Plattformen. Also es gibt ja diese Plattformen wie TestBird oder UserTest oder sowas. Das sind diese Plattformen, in denen man sich als Firma anmelden kann und eben diese User-Testing online, remote durchführen kann. Und da wirst du ja auch bezahlt, genau. Und sowas würde ich mir dann vielleicht auch vorstellen.
Weil wir technisch heute Flutter da so ein bisschen als Beispiel haben, gibt es konkrete Punkte, wo du dir wünschen würdest, dass Flutter von Haus aus noch mehr Unterstützung bietet?
Tatsächlich denke ich, dass die Dokumentation vielleicht ein bisschen überarbeitet werden könnte von Accessibility. Genau, aber ansonsten macht Flutter sehr, sehr viel für Accessibility. Also sobald auch ein Issue ist, das Accessibility betrifft, ist es die Top-Prio. Die kriegen relativ hohe Prioritäten und werden sehr, sehr schnell gefixt. Also da macht Flutter schon sehr, sehr viel. Also vielleicht Dokumentation, aber ansonsten muss man auch sagen, seit letztem Jahr machen die auch sehr, sehr viel, finde ich. Also ich hatte ja die Ehre, im Grunde mit Craig auf dem Flutter-Channel über Accessibility zu sprechen. Das war auch ein Grund, um das eben das Topic ein bisschen mehr zu pushen, weil es eben Flutter auch sehr, sehr wichtig ist, inklusiv zu sein. Nicht nur die Programmiersprache und das Framework selbst, sondern auch die Community. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool.
Wenn man sich mit Accessibility beschäftigt und vielleicht auch Freiwillige gefunden hat, die einem helfen, die ersten groben Fehler ausfindig zu machen und zu beheben, stellt sich ja trotzdem die Frage, wie man quasi Regression verhindern kann, insbesondere, weil das ja vielleicht schwer zu testen ist. Also vielleicht kann man so Bereiche wie Screen Readability noch irgendwie automatisch erfassen, aber alles andere danach stelle ich mir schwierig vor. Was für Mittel und Wege habe ich denn da als Entwickler, um da zumindest eine teilautomatisierte Hilfe zu bekommen?
Genau, also zumindest für die Screenreader-Funktionalität, wie du gesagt hast, kann man die Testing-API von Flutter nutzen. Da gibt es auch Matcher für die WCAG-Guidelines, wie groß die Tab-Target-Guidelines sein müssen und so weiter und so fort. Und man kann damit auch gut Text-Overflows testen. Genau, das gehört nicht zu der Accessibility-Testing-Guideline, aber man kann es trotzdem machen. Genau, und ansonsten alles, was nicht Screenreader Accessibility ist oder Text Overflow, kann man entweder manuell testen oder man geht mit einem Package daran. Das ist kein Test, aber das ist so ein Package, das heißt Accessibility Scanner, glaube ich. Aber ich müsste nochmal schauen. Das ist ein Flutter Package von Rebel App Studios. Genau, und das kann man praktisch als Wrapper verwenden um die ganze App herum und das zeigt dir während dem Entwickeln, wo du zum Beispiel Label hast, die nicht richtig sind, Kontraste und so weiter und so fort, wobei Kontrast und Label eben schon mit den WCAG-Guideline-Tests abgedeckt sind. Das Problem ist, bei Sachen wie zum Beispiel Farben, also es gibt ja diese Leute, die haben diese Veränderung, wie sagt man, der Vision, dass sie Farben anders sehen als andere Leute. Und da muss man dann darauf achten, dass man vielleicht nicht Rot und Grün nutzt, nur als Signalfarbe. Und solche Sachen zum Beispiel, die muss halt auch ein Designer dann beachten, weil das kannst du nicht, viele Sachen kannst du so als Entwickler alleine nicht lösen. Also gerade Design-Sachen, UX-Sachen, die müssen halt im Vorhinein schon bearbeitet werden. Und das sind dann halt solche Sachen, da kommt man nicht drum rum. Und da gibt es auch Checklisten, also gerade bei Flutter in den Dokumentationen gibt es auch eine Accessibility Release Checklist, was man alles machen kann und was man alles beachten sollte. Und damit hat man grob schon mal Sachen bedacht, aber es ist eben trotzdem cross-funktional und da muss man eng mit dem Designer zusammenarbeiten und auch manuell testen. Also der QA, wenn man einen hat, dann ist es super wichtig, dass diese Person auch Accessibility Features testet.
Okay, aber das ist ja schon mal hilfreich und kann bestimmt auch schon viel abfangen, was einem sonst durch die Lappen gehen würde.
Ah ja, übrigens, das Package heißt Accessibility Tools.
Cool. Dann, Manuela, hast du noch ein Thema, wo du denkst, so, warum hat mich keiner danach gefragt? Ist doch super spannend, noch über XY zu sprechen.
Um ehrlich zu sein, sind die meisten Sachen bei Accessibility, glaube ich, ganz cool, wenn man sie tatsächlich sieht anstelle von hört. Genau, deswegen.
Gut, dass du das nicht als Intro gesagt hast.
Genau, deswegen kann ich tatsächlich auch nochmal empfehlen, kurz in meinen Talk vielleicht reinzuschauen von FlutterCon, weil da zeige ich tatsächlich, wie diese Wrapper-Widgets funktionieren und wie sich das dann auswirkt auf die App. Einfach nur, um das zu sehen. Genau, weil das immer ganz interessant ist. Und ansonsten, was ich vielleicht noch mitgeben kann, ist, dass man wirklich mit den Betroffenen redet. Das, ich glaube, wir können hier so viel miteinander reden, wie wir möchten. Wenn wir nicht die Leute mit ins Boot holen, die es wirklich betrifft, fühlt sich das für mich immer so ein bisschen an, als würde man über den Kopf von jemandem entscheiden. Und das ist irgendwie bisschen doof. Aber ja, genau. Wenn man jemanden findet, der mit einem reden möchte, soll man das gerne machen.
Guter Punkt. Cool. Guter Punkt. Dann sind wir aber trotzdem noch nicht am Ende, weil wir haben ja noch unsere Picks of the Day. Thank you. So, und wenn der Dennis eingangs schon gesagt hat, dass er endlich mal seine Hausaufgaben gemacht hat und einen Pick of the Day dabei hat, würde ich sagen, ja, Dennis
ist wahrscheinlich so eine, wo ich früher wieder Ärger für bekommen hätte, weil er zu weit außerhalb des Tech-Umfelds liegt.
Was heißt denn früher?
Früher? Auch heute noch. Ist mir aber egal. Also, und es passt heute zur Aufnahme, das habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, weil Carlo das alles gut weggemacht hatten, aber wir hatten einen Stromausfall hier in Bad Nauheim und waren einige Minuten wieder komplett offline. Und warum passt das dazu? Weil ich über, mein Pick of the Day ist ein dynamischer Stromtarif.
Ah, fair enough, okay.
So, und erst dachte ich, das ist jetzt so ein, dann wird das gleich so ein Werbeaufruf und das will ich eigentlich auch nicht und deswegen habe ich es jetzt einfach nicht, also ich kann gerne nennen, ich habe seit auch noch nicht so lange, ich habe jetzt noch keine Riesenerfahrungswerte, aber ich habe seit einem Monat Tipper und das heißt, ich habe einen Stromzähler, der so halbintelligent ist, also der schon digital ist. Das war ganz einfach, da habe ich unsere Stadtwerke angerufen, gefragt, ob ich einen neuen Zähler haben kann und haben die gesagt, ja, und haben den ausgetauscht. Und an diesen digitalen Zähler kann man so ein kleines Bluetooth-Ding dran dengeln und hat halt live immer in der App seinen aktuellen Stromverbrauch. Und wenn man diese Voraussetzungen dann geschaffen hat mit diesem Gerät, dann hat man Zugang zu einem dynamischen Stromtarif. Und der funktioniert so, dass der am Tag vorher für die nächsten 24 Stunden, also man hat immer praktisch so ein bis zwei Tage Vorschau, sagt, was der Strom stündlich kosten wird. Und das ist eben basierend auf der Strombörse. Und was ich halt spannend daran finde, jetzt einmal ist natürlich, dass man dadurch spart, so weil es im Durchschnitt günstiger ist. Aber was tatsächlich auch eigentlich vom Gedanken cool ist, dass man halt die Stromnetze viel besser nutzen kann, wenn man in die Zeiten der niedrigen Nachfrage möglichst viel reinschiebt. Weil man dadurch auch natürlich einfach die nachhaltigen Energiequellen viel besser nutzen kann, wenn dann eben die Sonne scheint, dort die Wäsche zu waschen, wenn man selbst vielleicht auch keine PV-Anlage auf dem Dach hat, aber trotzdem halt diese Schwankungen darin zu nutzen. Und was für mich einfach da war, also auch einfach so eine Erkenntnis jetzt auch nach der Zeit, man ist viel bewusster einfach mit dem Thema, was krass ist. Aber wenn man sich damit beschäftigt und guckt so, oh, was wird der Strom? Ich finde bei Tipper ganz cool, die haben immer jede Woche so eine Prognose, was sie denken, wie die Woche wird und ordnen das halt alles so ein bisschen ein. Sagen so, wahrscheinlich wird es ab Mitte der Woche wieder windiger, dann brauchen wir weniger Strom aus Frankreich und können uns deswegen mehr darauf verlassen. Die Sonnenstunden werden gut, vor allen Dingen am Abend wird es teuer, am Wochenende wird es wieder und so weiter. Also einfach so ein Gefühl, was ist insgesamt an Stromleistung irgendwie in Deutschland da und wie kann man den insgesamt besser nutzen.
Und was ist da, also ohne jetzt über konkrete Preise zu sprechen, aber vielleicht, wie groß ist denn die Spanne? Also der Unterschied zwischen der billigsten und der teuersten Kilowattstunde, sind das 10 Cent, sind das 50 Cent, sind das?
Also in der Zeit, in der ich es jetzt nutze, war der Minimalpreis mal 5 Cent.
Oh wow.
Ja, der.
Hast du alle Nachbarn zum Autoladen eingeladen, hoffentlich?
Der nachts irgendwie mal zwischen 2 und 4 oder sowas war. Jetzt gerade sind wir so in den teuersten Wochen, die ich seitdem erlebt habe. Und da sind wir so bei 33 Cent an einem Nachmittagabend.
Gut, ihr habt aber jetzt auch im März angefangen damit dann wahrscheinlich. Interessant wäre ja natürlich, wie sich so die richtigen Winter. Also. Nächstes Jahr um die Zeit sollten wir nochmal darüber sprechen, wie so November, Dezember und sowas, dunklere Monate, wie das dann genau
aber du
das
kannst,
ist, glaube ich, auch spannend.
Also du kannst in der App komplett die Historie dir angucken, seitdem es Tipper gibt. Also das heißt.
Kann ich das auch als Nichtkunde?
Das kannst du, glaube ich, auch als Nichtkunde, ja. Und da siehst du so, als hier Krise, Energiemarkt und sowas, dann waren auch mal 80 Cent, 85 Cent so über eine kurze Zeit, aber die haben sich halt dann eben auch deutlich schneller wieder reguliert. Genau. Und ja, also ich glaube, in Summe, selbst ohne was zu machen, kommt man günstiger als im normalen Stromtarif. Und wenn man dann noch ein bisschen optimiert, hat man es.
Das wäre jetzt auch so die Frage, hat das dein oder euer Verhalten schon beeinflusst?
Ja, ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Wir haben ein E-Auto, von da ist es immer nur ein bisschen extremer, weil man da einfach sehr große Mengen Strom verbraucht und da sich danach richten kann irgendwie, dass man halt sagt, man lädt zu einer bestimmten Zeit.
Ich habe keine Stromheizung, ne?
Wir haben keine Stromheizung, okay. Das ist richtig. Und was auch ganz cool ist, es nutze ich gerade noch nicht, aber du kannst dein Auto, wenn es das unterstützt, aber es unterstützt viele, kannst du koppeln mit der App und dann wird automatisch, du sagst einfach nur, ich will am nächsten Donnerstag um x Uhr losfahren und dann wird automatisch über die Verbindung zu deinem Auto der Ladevorgang gestartet und gestoppt, sodass der nur in den günstigen Zeiten lädt. Oh. Also da gibt es so Integrationen für alle möglichen Autos. Genau.
Nicht schlecht.
Durchschnittspreis der letzten Woche waren 25 Cent, des letzten Monats 27, des letzten Jahres 26. Also ungefähr in diesem Rahmen ist so denn der Durchschnitt über alles.
Mhm. Interesting. Cool. Dann weg von Strompreisen. Ich habe was mitgebracht, was ein bisschen mehr mit Accessibility zu tun hat. Ich habe aber meine Hausaufgaben bei Garrett abgeschrieben, der mir freundlicherweise diesen Pick zur Verfügung gestellt hat. Und zwar habe ich mitgebracht whocanuse.com. Das ist eine Webseite, könnt ihr alle mal aufrufen, whocanuse.com. Und da kann man quasi sich zwei Farben aussuchen, eine Vorder-, eine Hintergrundfarbe und einen Text dazu, Farbverläufe etc. Und dann kann man quasi eine Vorschau sehen, wie das für Leute aussehen würde, die verschiedene visuelle Einschränkungen haben. So, und da sind zum einen so ein paar Sachen dabei, wie so bekannte Farbschwächen, ne, wo man irgendwie ähnliche Farben gleich sieht, so rot und grün, hat Manuela ja eben auch schon angesprochen. Man kann es aber sich auch anzeigen lassen mit, boah, wie sieht das aus, wenn ein User zum Beispiel so Nightshift auf seinem Gerät anhat, ja, um da wieder drauf zurückzukommen. Jeder ist irgendwann mal von diversen Einschränkungen betroffen. Oder wie sieht das vielleicht auch einfach nur aus, wenn du das dann im Freien benutzt, unter direktem Sonnenlicht und die Farben so ein bisschen blasser sind und sowas alles. Und das fand ich super hilfreich, weil der Standard, den er mir so angezeigt hat, war so weiß-lila, was irgendwie ja schon irgendwie ein cooler Kontrast und auch eine oft benutzte Farbkombi ist. Und wenn man sich das dann unter verschiedenen Einschränkungen anguckt, denkt man so, ah, okay, vielleicht ist es doch gar nicht mehr so die optimale Farbmischung. Ja, also auf alle Fälle mega cool. Da könnt ihr mal die Farbwerte reinschmeißen, die ihr so benutzt oder das auch an eure Designer weiterreichen, bevor sie euch irgendwelche fertigen Designs geben. Wir haben ja auch schon ein paar Mal hier über das WCAG-Grading gesprochen. Auch das wird da angezeigt, also ist der Kontrast stark genug, um da quasi eure Accessibility-Anforderungen zu befriedigen. Super hilfreich, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle und nochmal tausend Dank an Garrett dafür. So, last but not least, Manuela, was hast du im Gepäck für uns?
Ich habe die Webseite appt.org mitgebracht. Und zwar ist das so eine Webseite für Mobile Accessibility. Und da sind Docs für Flutter, iOS, Android, Xamarin, React Native, wie man Sachen am besten accessible machen kann. Und auch ein paar Statistiken, Dokumentation. Das ist ganz interessant, sich da mal durchzuklicken. Am besten alle mal draufgehen und schauen.
Cool.
Ah ja, super spannend. Da sieht man auch so, was sind so, ich bin hier gerade bei iOS. 45% aller iOS-User haben scheinbar irgendeine Accessibility-Setting auf ihrem Device aktiviert. Hm? So, krass.
Dutch, der niederländischen, steht da. Also ich denke nicht, dass es sich groß unterscheiden wird, nur damit du nicht falsch zitiert wirst.
Das ist richtig, das habe ich tatsächlich komplett wegignoriert. Aber ja, wahrscheinlich sind die Niederlande...
Meine Texte nicht groß genug.
Oh Gott, Command Plus. Wahrscheinlich ist es schon aber repräsentativ. Und auch da irgendwie das meiste Text-Adjust-Ding, das haben wir auch schon gesprochen, 35%. Zoom, 10%. Bold-Text, 10%. Shake to undo off. Ich wusste gar nicht, dass man das ausschalten kann.
Ja, finde ich auch krass. 6%, die Funktionalität des... Also ja, also irgendwie cool, dass die Leute dann, also wahrscheinlich sind es noch mehr, die sich daran stören. Also es muss ja überhaupt den Weg dann in die Einstellung finden, um das auszuschalten. Und dann aber doch so viele, wo es dann im Normalfall eben eine Störung ist. Aber es ist immerhin die Option da, von daher.
Da habe ich vielleicht noch eine letzte Frage, Manuela. Mhm. Wenn ich so meine Mobile-App baue, gibt es da APIs für, um zu sehen, welche von diesen Settings denn von den Usern aktiviert worden sind? Also natürlich, ne, Textgröße wird großgeschraubt, da muss ich mich nicht drum kümmern, das macht das System so. Aber vielleicht zu wissen, dass sowas wie Shake to Undo deaktiviert ist, wäre ja vielleicht ganz spannend, damit ich dann eine Alternative zu anbieten kann.
Shake to Undo müsste man schauen. Was ich immer empfehle, ist Media Query anzuschauen, weil da habe ich zum Beispiel rausgefunden, da findet man den Text Scale Factor. Auf den man dann zum Beispiel optimieren kann. Mit diesem Media Query kann ich auch checken, ob ein User Screenreader Navigation anhat. Also da sind ganz viele Device-Informationen. Vielleicht sollte man da mal nachschauen. Shake to Undo weiß ich jetzt nicht, ob das da mit drin ist. Genau, aber viel findet man daraus und was ich einfach empfehlen kann, ist das einfach als Analytics-Event vielleicht zu deinem Analytics-Provider zu senden und zu schauen, ja, welche User was nutzen und darauf zu optimieren vielleicht.
Cool. Ja, das war's.
Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, Dennis. Danke, Manuela.
Danke auch, hat super viel Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, es macht dann auch viel Spaß beim
Ja.
Zuhören. Aber bestimmt. Ihr könnt uns ja gerne mitteilen, ob es Spaß gemacht hat beim Zuhören. Unter podcast@programmier.bar könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Ihr könnt das Kontaktformular auf der Webseite benutzen, bei dem ich nachher gleich nochmal schauen werde, wie barrierefrei es überhaupt ist. Ihr könnt auch jederzeit einen Kommentar hinterlassen auf Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, Mastodon, LinkedIn, wo auch immer ihr uns findet. Wir antworten immer gerne und lesen alles fleißig mit. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Ciao, ciao.
Vielen Dank, ciao.